ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Simon Dörr. Hallo. Für alle in Baden-Württemberg ist das noch extrem früh. In Rheinland-Pfalz hat heute aber die Schule wieder angefangen. In einer Woche, die noch Temperaturen bis 37 Grad bringen kann. Wir schauen in einigen Minuten darauf, wie das neue Ganztagskonzept umgesetzt wird im Fokus Südwest. Zumindest den heißesten Juli jemals haben die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz in den Ferien verbracht. Der EU-Klimadienst Copernicus hat mitgeteilt, dass in Juni und Juli in Westeuropa noch nie so hohe Temperaturen gemessen wurden wie in den vergangenen. Christiane Sütterle mit den Einzelheiten.
Genau 21,6 Grad betrug die Durchschnittstemperatur in Westeuropa. Damit lag sie 2,8 Grad über dem langjährigen Mittelwert. Copernicus erklärte, diese Zahlen spiegelten die außergewöhnlich lange Hitze in diesem Sommer wider. So habe es seit Mai 4 Hitzewellen in Westeuropa gegeben. Das sei außergewöhnlich. Regional gebe es große Unterschiede. In Deutschland herrsche zwischen dem Südwesten und dem Nordosten ein erhebliches Temperaturgefälle. Copernicus veröffentlicht seit 1950 Daten, unter anderem zur Temperatur und zu den Niederschlägen.
Der grüne Gesundheitspolitiker Dahmen hat die Bundesregierung im ARD-Morgenmagazin aufgefordert, zu reagieren und einen nationalen Hitzeschutzplan aufzustellen.
Wo ist denn das ganze Geld des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz hingegangen, was zusätzliche Investitionen in Kühlungsprogramme, in Verschattungsprogramme, in das Verbessern unserer Infrastruktur gehen sollte? Es kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland nur Verbrenner-PKWs mit Klimaanlagen ausstatten können, aber eben Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Universitäten, Kindergärten alle nicht.
Dahmen ärgert sich auch über die Diskussion, ob Länder oder Kommunen für den Hitzeschutz zuständig sind. Nach dem vereitelten Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig-Halle wird weiter darüber diskutiert, welche Konsequenzen man aus dem Vorfall ziehen muss. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Günther, drängt im Deutschlandfunk auf eine bessere Abstimmung der Kompetenzen bei der Drohnenabwehr.
So professionell, wie das gemacht ist, kann man sich kaum vorstellen, dass da nicht auch eine staatliche Infrastruktur hintersteckt. Und natürlich müssen wir dann bestmöglich aufgestellt sein, mit den besten Techniken auch eine Drohnenbekämpfung zu machen, mit Fangtechniken, mit Techniken, um eben auch die Sender entsprechend zu stören. Dafür müssen wir optimal aufgestellt sein und das geht nur im Schulterschluss zwischen Bund und Ländern.
Sicherheitsexperte Peter Neumann hat in NDR Info erklärt, was dafür genau angegangen werden muss.
Wir haben in Deutschland an den allermeisten Flughäfen praktisch keine Drohnenerkennung, keine Drohnenabwehr. Das muss sich schnell ändern. Wir müssen zweitens das Kompetenzwirrwarr beenden, die Zuständigkeiten. Es ist die Bundespolizei, sind es die Landespolizeien, es ist die Bundeswehr. Nach vielen Jahren der Debatte ist das immer noch nicht geklärt. Und drittens brauchen wir einen einheitlichen rechtlichen Rahmen. Unter welchen Bedingungen dürfen dann die Agenturen, die schließlich dann zuständig sind, unter welchen Bedingungen dürfen die tatsächlich diese Drohnen entweder abschießen oder ablenken oder was auch immer?
Neumann teilt darüber hinaus die Kritik des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, wonach Verteidigungsminister Pistorius zu viele veraltete Waffensysteme einkaufe. Es brauche mehr Ausgaben im Bereich KI und Drohnen. Seit 2015 gibt es den gesetzlichen Mindestlohn und seitdem versuchen Arbeitgeber, ihn zu umgehen. Was für einen wirtschaftlichen Schaden das angerichtet hat, hat nun der Deutsche Gewerkschaftsbund berechnet. Er liegt im Milliardenbereich. Welche Tricks Arbeitgeber da einsetzen, weiß Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Etwa unbezahlte Arbeitszeiten, Abzüge für vermeintliche Kosten oder Aufgaben, die in der regulären Arbeitszeit gar nicht zu schaffen sind. Diese Tricks haben die arbeitenden Menschen, die Sozialkassen und den Staat innerhalb von 10 Jahren bis zu 64 Milliarden Euro gekostet. Das hat der Deutsche Gewerkschaftsbund ausgewertet. Die Hälfte von diesem Verlust tragen die Arbeitnehmer, weil sie nicht richtig bezahlt wurden. Kontrolliert wird die Einhaltung des Mindestlohns durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll. Sie hat allein im vergangenen Jahr mehr als 50.000 Ordnungswidrigkeiten registriert.
Fokus Südwest.
Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bleiben Hitze und Trockenheit die bestimmenden Themen. Wer jetzt am Wochenende den Rhein entlang gefahren ist, hat die direkten Auswirkungen dieser Hitze und Trockenheit gesehen. Der Rhein führt momentan so wenig Wasser wie noch nie. Fachleute befürchten, dass der Rhein deswegen bald nicht mehr durchgehend befahrbar sein könnte. Dagmar Freudenreich berichtet.
Damit wäre der Rhein zweigeteilt. Nach wie vor möglich ist die Binnenschifffahrt ab Köln flussabwärts Richtung Niederlande. Und im Süden, am wichtigen Pegel Kaub, wo die Fahrrinne besonders flach ist, werden im Laufe der Woche erstmals nur einstellige Werte vorhergesagt. Der niedrige Wasserstand stellt die Binnenschiffer vor große Probleme, weil ihre Schiffe deutlich weniger Ladung transportieren können. Heute soll es im Bundesverkehrsministerium eine Krisensitzung geben. BDB-Geschäftsführer Schwanen sagte der Rheinischen Post, dass dort der verstärkte Einsatz von Lkw und Zügen für den Gütertransport diskutiert werden soll.
Zum Beispiel Rheinland-Pfalz hatte deswegen schon das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen gelockert. Eine Verlagerung der Güter ist trotzdem nicht einfach so möglich, sagt Frank Huster, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik in SWR aktuell.
Es gibt überhaupt gar keine richtige stille Reserve von Fahrern und Fahrzeugen. Die Binnenschifffahrt befördert 15 Millionen Tonnen Güter monatlich auf deutschen Binnenwasserstraßen. Jetzt sind nicht alle davon betroffen, aber es ist absehbar, dass diese Mengen nicht vollständig aufgefangen werden können.
Die zweite Alternative ist ja die Bahn, die aus Sicht von Frank Huster auch die Hauptlast tragen müsse.
Denn die Güter sind klassische Güter, die auch auf der Bahn befördert werden. Nun hat leider die Deutsche Bahn entschieden, dass sie ihre Strecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden rechtsrheinisch jetzt saniert, also in der Sommerzeit, wo es ohnehin absehbar ist, dass die Pegelstände sinken. Insofern ist es auch richtig, dass Bundesverkehrsminister Bilger auf die Bahn einwirken will und prüfen will, ob Baustellen zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Weg sind.
Wer jetzt momentan Umwege mit dem Schienenersatzverkehr in Kauf nimmt, wird Frank Huster wohl auch zustimmen. Von einer Katastrophe spricht man in der Binnenschifffahrt noch nicht, unter Biobauern in Baden-Württemberg aber schon. Wegen der Dürre fehlt den Landwirtinnen und Landwirten nämlich Futter. Landwirtschaftsministerin Gentges hat deshalb jetzt den Katastrophenfall ausgerufen.
Es geht insbesondere darum, dass Biobetriebe dann einen Antrag stellen können, dass aufgrund dieses Katastrophenfalls sie auch konventionell erzeugtes Futter zukaufen können, weil das Biofutter noch einmal schwerer zu kriegen ist.
Ökobauern, die diese Möglichkeit nutzen wollen, müssen einen Antrag bei der zuständigen Kontrollbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe stellen. Zwischen all diesen schlechten Nachrichten positiv nach vorne zu blicken und was Neues anzufangen, ist gar nicht so einfach. Die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz haben da nicht wirklich eine Wahl. Für sie beginnt heute wieder die Schule. Erstmals mit einem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, was vor allem berufstätigen Eltern zugutekommen dürfte. Erst einmal kommt das nur für alle in der ersten Klasse, bevor dann sukzessive auch mehr Grundschulkinder davon profitieren sollen. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Eiling Hütig hat in SWR aktuell betont, dass die Qualität der Betreuung für alle Träger oberste Priorität habe.
Das heißt, wenn wir jetzt als Land sagen, wir wollen natürlich auch die Kommunen mit entlasten, wir würden also den Fokus legen auf schulischen Ganztag, in dem werden wir natürlich Fachkräfte auch unterbringen. Was die Träger anbelangt, ist mir bislang eigentlich nur untergekommen, dass wir auch da sehr hohe Qualität haben, denn die legen natürlich auch Wert darauf, dass das nicht einfach nur eine reine Betreuung ist, sondern dass man sich wirklich mit den Kindern beschäftigt.
Für Eiling Hütig selbst ist es der erste Schulstart nach den Sommerferien in ihrer Funktion als Bildungsministerin.
Und sonst so?
Zeigen uns ausgerechnet Harry Potter und Dobby der Hauself, wie wirksam es sein kann, für seine Sache zu demonstrieren. Das Projektentwicklungsunternehmen Ichia Energy wollte für hunderte Millionen Pfund das irische und das britische Stromnetz zusammenführen. Das wäre aber nur möglich gewesen, indem man genau über Dobbys Grab baut. Eine Art von Fans selbstgebaute Gedenkstätte für den Hauself. Einer der populärsten Charaktere des Harry Potter Universums. Als diese Pläne bekannt wurden, haben Fans Ichia Energy mit hunderten Anrufen an den Rand des Wahnsinns getrieben. Jetzt verläuft die geplante Stromtrasse sehr nah an echten Funden aus der Bronzezeit. Dobbys Grab wird aber nicht gestört. Tausende Jahre alte Kultstätten oder Moorleichen haben offensichtlich einfach nicht so eine gute Lobby.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends.
Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.